Ja, vielleicht zu Anfang erstmal zum Ort des Geschehens. Ich persönlich kenne die Sarde, die Saône à défendre, wie sie die Aktivistinnen nennen, bei Nantes, den Widerstand gegen den geplanten Großflughafen dort. Auch bei Le Testé wird von Sarde, Saône à défendre gesprochen. Bis zu 7000 Menschen sollen am letzten Wochenende dort gewesen sein. Was hat es mit dem Widerstand gegen das Staudammprojekt dort auf sich?
Ja, also die nächstgelegene Gemeinde heißt Sivens. Le Testé ist das Feuchtgebiet, das zum großen Teil durch den geplanten Staudamm zerstört würde. Das ist ein Grund für den Protest, weil dort 90 seltene überwiegend Pflanzenarten vorkommen. Der andere Grund ist, dass das Projekt schlicht von vielen als unnötig wie ein Kropf betrachtet wird. Also der Protest geht weiter. Heute früh zur Stunde, zu der wir sprechen, sind Leute versammelt. Also zum Teil Leute, die in diesem Hüttendorf in der Feuchtzone von Le Testé, in der Saône à défendre, in der zu verteidigenden Zone auch ganz oder teilweise wohnen, um eben dieses Gebiet zu verteidigen. Die sind jetzt versammelt vor dem Bezirksparlament, weil dort um 9 Uhr, also in einer halben Stunde, heute früh am 31. Oktober die Abstimmung über den Fortbau oder Nichtweiterbau des Staudammprojekts beginnt. Das Projekt selber wird seit 1989 geplant und beruht zum Teil auf überholten Zahlen. Die agrarisch genutzten Gebiete, die landwirtschaftlich genutzten Gebiete rund um den geplanten Staudamm sind heute ein Drittel kleiner als damals. Das heißt, der Bedarf ist zurückgegangen, auch wenn gewissermaßen zum Ausgleich allerdings durch den Klimawandel der Wasserlauf des Tescou, das Flüsschen, was dort vorbeifließt und sich in den Tarn ergießt, auch wenn der Wasserlauf heute unregelmäßiger ist aufgrund des Klimawandels. Hinzu kommt, dass das geplante Projekt, so wie es vorgesehen ist, überwiegend einige Agrarbetriebe mit intensiver Landwirtschaft begünstigen würde. Also die bauen Raps und Sonnenblumen an, zum Teil für Biosprit und ähnliche Sachen. Das heißt, es ist nicht so, dass das allen Landwirten der Region und generell der Landwirtschaft zugute käme, sondern einem bestimmten Agrarmodell, das eben auf dem beruht, was man in Frankreich als Produktivismus bezeichnet, also relativ sinnfreier, auf Teufel komm raus Produktion, statt einer Produktion, wo auch einerseits über die gesundheitlichen Implikationen von Nahrung und eben über die Qualität von Nahrung und andererseits auch über ökologische Folgen nachgedacht wird. Das ist also da nicht der Fall.
Bernhard, du hast gesagt, heute geht es um den Fortgang des Projektes, des Staudammprojektes. Hat der Tod von Rémy Fraisse jetzt Einfluss auch auf den Fortgang des Projektes?
Ja, natürlich. Der Protest ist natürlich dadurch angeschwollen und hat sich zum Teil radikalisiert. Auch auf politischer Ebene haben sich die Grünen stark in die Bresche geworfen und haben jetzt sozusagen nochmal sehr lautstark die Beendigung des Projekts gefordert. Also viele Gegner sagen jetzt eben auch, man kann sozusagen nicht über Leichen weiterbauen. Also zum Teil wird es ein bisschen moralisierend benutzt, das Argument, um zu sagen, der Staudamm wird jetzt auf einem Grab stehen und so weiter. Aber also tatsächlich stimmt es natürlich, dass das Projekt dadurch nochmal angreifbarer wird, dass jetzt sozusagen buchstäblich über Leichen gegangen wird. Die Politik ist auch zum Teil schon, bevor es den Toten gab, also am vergangenen Wochenende, von dem Projekt abgerückt. Deswegen, weil, wie gesagt, die Zahlen halt auch überholt sind und der Bedarf nicht mehr derselbe ist, nicht identisch ist mit dem, wie er 1989 bestand, als die Planungen aufgelegt wurden. Im September wurde ein Expertenbericht von zwei vom Umweltministerium und der Ségolène Royal eingeschalteten Spezialisten vorgelegt. Und der Expertenbericht hat also auch das Projekt als unnötig bezeichnet. Das heißt, es gibt durchaus ein gewisses Abrücken. Die Bezirksregierung allerdings, die auch sozialdemokratisch geführt ist und die Mehrheit der Bezirksverordneten in Albi, also das ist die Bezirkshauptstadt von Tarn, die Bezirksregierung steht nicht auf diesem Standpunkt, sondern der, wie gesagt, sozialdemokratische Bezirkspräsident hat also erklärt, dass er weiterbauen möchte. Das war jedenfalls zu Anfang der Woche so. Es gab also, nachdem der Tod des jungen Demonstranten, des Studenten Rémy Fraisse bekannt wurde, einen Baustopp, aber eben nur bis zu diesem Freitag, damit das Bezirksparlament nochmal erneut grünes Licht gibt oder eben nicht. Die Folge dieses vier-, fünftägigen Baustopps war natürlich, dass vor Ort verstärkt besetzt worden ist und auch Orte, die zwischendurch geräumt worden waren, nochmal besetzt worden ist. Was zusätzlich Öl ins Feuer gegossen hat, war allerdings ein Ausspruch des Bezirkspräsidenten Thierry Carcenac, der sich sinngemäß so geäußert hat, dass es also ziemlich dämlich sei, für eine Idee zu sterben, so hat er sich wörtlich ausgedrückt, oder für Ideen, so hat er es genannt, für Ideen zu sterben ist ziemlich dumm. Und das hat natürlich nochmal besonders als Zynismus gewirkt und nochmal Öl ins Feuer des Protests auch gegossen.
Bernard, wie gesagt, Schuld am Tod von Remy war wohl die Explosion einer sogenannten Schockgranate. Vielen hiesigen Aktivistinnen wahrscheinlich spätestens seit den Protesten gegen den NATO-Gipfel in Straßburg bekannt. Kann man im Fall von Remy davon sprechen, dass die Polizei ihn ermordet hat?
Das steht noch dahin, also wohl nicht zielgerichtet. Also Mord beinhaltet ja im Deutschen wie im Französischen Assassinat. Juristisch impliziert der Begriff von Mord oder Assassinat Vorsatz und niedrige Beweggründe. Also wenn man jetzt mal von der Bewertung der Beweggründe polizeilichen Handels absehen, fehlt es möglicherweise am gezielten Vorsatz, also die Absicht, diesen Menschen an dem Ort jetzt zu töten, die lag wahrscheinlich nicht vor, sondern es zeigt einfach nur, wie gefährlich die Mittel sind, die Teil des polizeilichen Einsatzkonzepts sind und auch die strukturelle Gewalt, die in dem polizeilichen Vorgehen liegt. Also diese Schockgranaten oder auf Französisch Grenade Offensive, also Offensivgranaten, wie sie auch genannt werden, die haben ja schon mindestens einmal getötet. Und zwar starb der damalige Demonstrant gegen den schnellen Brüter, also eine Atomanlage in Cresmalville in der Nähe von Grenoble, Vital Michelon, am 31. Juli 1977 durch eine solche Granate. Das war auch für viele Aktive sicherlich einer der allerersten Gedanken, die ihnen durch den Kopf geschossen sind. Das ist wie Vital Michelon 1977. Also damals ging es, wie gesagt, um den schnellen Brüter, genannt Super Phoenix, in der Nähe von Grenoble in Cresmalville. Der ist inzwischen eingemottet. Also der ist zwischenzeitlich mal gelaufen, im Unterschied zum westdeutschen Pendant zum schnellen Brüter in Kalkar, der inzwischen ein Erlebnispark geworden ist. Der schnelle Brüter ist gelaufen, aber 1988 mit vielen Betriebsstörungen und Schwierigkeiten und ist 1998 eingemottet worden. Aber wie gesagt, aus Anlass des Protests gegen diese Atomanlage ist schon mal jemand durch diesen Granatentyp gestorben. Also es war nicht der letzte Demotote in Frankreich. Der letzte bekannte Demotote war Malik Oussekin im Dezember 1986, der also buchstäblich totgeschlagen worden ist durch Motorradpolizisten, durch motorisierte Einheiten mitten in Paris. Also zu dessen Tod werden jetzt auch in der Politik diverse Parallelen gezogen, um eben zu sagen, dass das ist immer so ein kritischer Punkt für die Politik gegenüber einer sozialen Bewegung, ein heikler Punkt, wo es umkippen kann, weil eben, wenn Demonstranten, Demonstrantinnen einen Tod in ihren Reihen haben, wo nochmal die Empörung besonders anschwillt. Also manche sozialdemokratischen Politiker nennen das auch sozusagen das Trauma, das Malik Oussekin-Trauma. Die Gefährlichkeit dieses Granatentyps, um darauf nochmal zurückzukommen, die Gefährlichkeit wird indirekt auch nochmal dadurch bestätigt, dass der Innenminister Bernard Cazeneuve am Dienstag, als die Untersuchung eben zweifelsfrei ergeben hatte, dass eine Granate schuld war an dem Todesfall, wo der Innenminister daraufhin den Einsatz dieser Granaten suspendiert, also ausgesetzt hat. Das war natürlich indirekt eine Bestätigung ihres gefährlichen Charakters. Das Einräumen, dass eine solche Granate schuld war, kam mit zweitägiger Verspätung. Am Sonntag war zunächst nur sehr lakonisch vermeldet worden, die Polizei bzw. die Gendarmerie hat einen Toten gefunden. Das klang zunächst in den offiziellen Verlautbarungen so, als ob da zufällig jemand am Wegesrand gefunden worden sei durch eine Patrouille. Erst im Laufe der ersten Tage dieser Woche stellte sich dann heraus, nein, da ist jemand bei Auseinandersetzung gestorben und die Polizei hat auch mitbekommen, dass da jemand umgefallen ist, als die Polizei begonnen hat, mit diesen Granaten zu schießen, zu ballern, um zu versuchen, sozusagen das Gelände zu räumen, also in der Nacht von Samstag auf Sonntag. Und es dauerte dann aber noch bis Dienstagabend, als die offizielle Seite einräumte, was genau passiert war. Es war ein Untersuchungsbericht angeordnet worden, um festzustellen, ob es wirklich die Granate war und ob es nicht Molotow-Cocktail gewesen sein könnte oder so. Es kam dann aber der Untersuchungsbericht, der sagt, es war TNT am Körper des Getöteten gefunden worden und TNT ist eben ein Militärsprengstoff, der in diesen Granaten drin ist und eingesetzt wird. Also die offizielle Seite versucht noch ein bisschen Zweifel zu schüren, indem sie sagen, es hätte auch der Rucksack sein können, der explodiert sei. Also der Rucksack ist bis zur Stunde nicht aufgefunden worden. Der ist vermutlich auch in der Hand von Freunden und Freundinnen von dem Getöteten. Es kann natürlich sein, dass da pyrotechnische Sachen drin waren und die deswegen den Rucksack einbehalten haben. Aber also TNT ist ein Militärsprengstoff und es ist unwahrscheinlich, dass ein friedlicher und ansonsten unbewaffneter und unbehelmter Demonstrant einen so gefährlichen Stoff transportiert hat, sondern das TNT befand sich mutmaßlich in der Granate.
Stehen diese Einsatzmethoden, diese Granaten jetzt ernsthaft zur Disposition als Einsatzmittel der Polizei?
In der Politik ja. Also in der Politik wird das zunehmend angegriffen. Wie gesagt, der Innenminister hat, nachdem klar war, dass der Sprengstoff und also mit äußerster Wahrscheinlichkeit die Granate schuld ist am Tod von Rémy Fraisse, hat ja, wie gesagt, den Einsatz auch ausgesetzt. Und politisch steht es auf jeden Fall in der Diskussion, weil eben gesagt wird, das hinterlässt schon katastrophale Spuren und eben auch eine katastrophale politische Wirkung. Was ich mir vorstellen kann von der herrschenden Politik her, ist, dass sie sagt, okay, wir machen eine Untersuchung, wie der Einsatz genau gelaufen ist, also die läuft auch, und die Untersuchung und stellen dann eben neue, ganz strenge Einsatzregeln auf und so weiter. Aber sagen wir mal, dass es generell kritisiert wird, dass so gefährliche Mittel eingesetzt werden, das ist durchaus eine ernstzunehmende, reale Debatte, die derzeit läuft.
Bernhard, frankreichsweit gab es jetzt Demonstrationen nach dem Tod von Rémy. Was kannst du über die Beteiligung an diesen Demonstrationen sagen?
Also das war natürlich kurzfristig anberaumte Demonstrationen, wo in der Regel einige Dutzend oder einige hundert Leute teilgenommen haben, zum Teil auch aus dem autonomen Spektrum. Also in Paris gab es Zusammenstöße und es sind 33 Leute in Polizeigewahrsam. Also in eintägigen Polizeigewahrsam genommen worden. In Rennes, in Albi, in Gaillac, also Rennes ist in der Bretagne, aber Albi und Gaillac liegen nahe am Ort des Geschehens, gab es spontan sehr schnell Demonstrationen. Größere Versammlungen gab es auch in Nantes. Das hängt damit zusammen, dass in Nantes eben auch der Protest gegen das Flughafenprojekt, was du schon erwähnt hast, von Notre-Dame-des-Landes, seit 2 Jahren am Laufen ist. Also das Projekt ist aufgrund der massiven Proteste dort auch eingefroren worden und vorübergehend ausgesetzt worden. Und es sind auch immer wieder Leute aus Notre-Dame-des-Landes, aus Nantes vor Ort zum Protest im Feuchtgebiet von Le Testé gekommen. Und dort waren die Demonstrationen tatsächlich größer. Also gestern Abend wurde in Rennes erneut protestiert und in Rouen, in der Normandie. Es wird also auch weitere Proteste geben und es mobilisieren also über das autonome Spektrum, was also vor Ort auch vertreten ist in Le Testé, und über die friedlichen sozusagen Ökologen, über die mehr oder minder bürgerlichen Umweltschützer hinaus, demonstrieren jetzt schon auch breitere Spektren, weil natürlich auch die Linke sich jetzt sagt, was ist da los, mit welcher Brachialgewalt geht die Staatsmacht davor. Und wie gesagt, auf politischer Ebene werfen sich jetzt auch die Grünen verstärkt in die Bresche. Also die waren natürlich aufgrund der Thematik, weil es mit Umweltthematik zusammenhängt, vorher schon präsent, aber die machen jetzt politisch sehr laut stark von sich hören.
Bernard, vielleicht abschließend, La peur doit changer de camp, hieß es in einem Aufruf für eine Demo in Rennes. Würde ich jetzt übersetzen mit, die Angst muss das Lager wechseln.
Die Angst muss die Seiten wechseln.
Im Aufruf wird gleichzeitig Bezug genommen auf die Ermordung von Alexis in Athen 2008. Bernard, können sich die Proteste wirklich so entwickeln wie in Griechenland? Wechselt gar die Angst die Seite? Hat die Polizei oder gar die Herrschenden, haben diese Angst vor den Protesten jetzt?
Also nicht aufgrund der militärischen Ebene, der militärischen Auseinandersetzung. Ich glaube auch nicht, dass man militärisch die Staatsmacht schlagen kann, sondern wenn, dann wird es natürlich politisch gewonnen, indem die Projekte delegitimiert werden und, wie man sagt, der politische Preis in die Höhe getrieben wird. Die Auseinandersetzungen in Griechenland sind natürlich auch deswegen härter, weil es erstens andere Traditionen dort unter anderem im autonomen Lager gibt und andererseits, weil natürlich die Krise so fortgeschritten ist, dass Menschen in Griechenland wirklich um ihre soziale Existenz gebracht worden sind. Das heißt, die Voraussetzungen in Griechenland sind andere. Wir haben es auch mit dem Staatsapparat zu tun, der bis 1974 unter der Militärdiktatur formiert wurde und seitdem nicht gesäubert wurde. Wir haben in Athen Wahlbüros, wo 30-40% der Polizisten für die Nazi-Partei Chrissi Avgi, also Goldene Morgenröte, stimmten. Das gibt es zwar in Frankreich in vergleichbarer Weise auch. Es gab in den 90er Jahren eine rechtsextreme Polizeigewerkschaft, den Front National de la Police, und eine zweite, schon ältere inzwischen marginalisierte Polizeigewerkschaft, die FPIP. Und es gab damals ein Büro der Bereitschaftspolizei im Raum Paris, wo 48% sozusagen für die beiden rechtsextremen Polizeigewerkschaften stimmten. Aber die Neonazi-Partei Goldene Morgenröte in Griechenland ist schon auch noch mal ein anderes Kaliber, was offene Gewalttätigkeit betrifft. Also die Auseinandersetzungen in Griechenland sind aus verschiedenen Gründen, insbesondere aber auch aufgrund des Erbes der Militärdiktatur von 1967 bis 1974 und davor des griechischen Bürgerkriegs, die sind militarisierter und zugespitzter. In Frankreich, denke ich, kann, wenn, dann nur der politische Druck und die sozusagen die Ausweitung des Protests dazu beitragen, dass dieser Kampf gewonnen wird. Begleitet von den Aufsplitterungen und Spaltungen, die jetzt auch ins Regierungslager eingezogen sind. Also wenn ich die Grünen erwähnte, dann auch deswegen, weil die noch in der Regierungskoalition drin sitzen. Die haben zwar ihre Minister abgezogen, sie sind seit April, also seit der Regierungsumbildung Ende März, Anfang April, nicht mehr im Kabinett vertreten. Sie sind aber noch Teil der parlamentarischen Mehrheit der Regierung und die Grünen sind jetzt also tatsächlich sehr laut geworden und fordern den Rücktritt des Innenministers entsprechend von der Staatsaffäre. Und das trägt sozusagen die Spaltung mit ins Regierungslager. Noch kurz zu dem Ausspruch, die Angst muss die Seiten wechseln, also das Lager wechseln. Das ist natürlich eine ironische Aufnahme eines Ausspruchs eines früheren Innenministers, und zwar des Hardliners im Innenministerium Charles Pasqual, der 1986 in seiner ersten Amtszeit, 86 bis 88, diesen Ausspruch benutzt hat, wobei er allerdings auf Terrorismus oder was er so bezeichnet, zielte. Als er sagte sozusagen, die Angst wird die Seiten wechseln, wir werden die Terroristen terrorisieren. Das hat er damals so ausgedrückt und der Spruch ist jetzt natürlich sozusagen ironisch ihm entwendet worden.
Das sagt Bernard Schmidt, freier Journalist aus Paris. Mit ihm sprachen wir über die Reaktionen auf den Tod von Rémi Fraisse, der bei den Auseinandersetzungen um ein Staudammprojekt in Südfrankreich durch die Polizei getötet wurde. Wir werden auch weiterhin über diese Reaktionen berichten.